Einen schönen guten Morgen zusammen. Meine letzte Woche war ziemlich holprig. Ich bin dauernd über mich selber gestolpert. Der Zeitplan klappte nicht, dann kamen unerwartete Anrufe. Jede Menge Finanzkram hat mich überschwemmt. Und die Knochen haben mir wehgetan, weil ich in der letzten Woche so wenig Sport gemacht habe. Und dann vergesse ich auch noch morgens meine Tabletten. Fehler über Fehler habe ich gemacht. Nervig, lästig, irritierend. Kann mich Gott überhaupt gebrauchen in dem Zustand? Ich will doch einen ordentlichen Job für ihn machen. Und dann noch die Vorbereitungen für diesen Gottesdienst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich den Termin für die Vorbereitung dieses Gottesdienstes verschoben habe. Weil der hatte nämlich ein Thema, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, nämlich das Thema Fehler. Und ich habe immer wieder gute Gründe gefunden, den Vorbereitungstermin zu verschieben. Das habe ich echt die ganze letzte Woche durchgezogen, bis zum Freitag. Und jetzt soll ich auch noch über Fehler reden. Ich rede nicht gerne über Fehler, bin auch nicht der Typ. Aber Anfang des Jahres habe ich einen Vortrag gehört von Bruce Clouet. Er ist ungefähr in meinem Alter, einer der Altvorderen von Jugend mit einer Mission, der um diese ganze Welt diese Arbeit getragen hat. Und während er da geredet hat, er hat über 2 Stunden geredet, also keine Sorge, ich rede keine 2 Stunden, habe ich von Gott ganz klar gehört, das ist dein Thema für Vineyard. Jetzt geht das Thema mit den Fehlern weiter. Und jetzt käme nämlich eigentlich das erste Chart, aber heute geht der Beamer nicht. Heute wollte ich nämlich zum ersten Mal eine Predigt halten mit Beamer und Folien mit den Bibeltexten. Ich war gestern Abend im Konzert und war eigentlich fertig mit allem. Plötzlich fällt mir ein, Mensch, du hast vergessen, die Bibeltexte auszudrucken für die Gemeinde. Das musst du morgen früh noch unbedingt machen. Heute früh heraus. Ich hatte null Bock, das zu machen, weil ich dachte, es ist eigentlich überflüssig, denn es ist ja alles an der Wand. Aber ich habe es dann gemacht, deswegen liegen die Bibeltexte jetzt neben dir und wir haben beschlossen, dass wir sie nicht verteilen, aber du verteilst sie jetzt, weil der Beamer ist ja kaputt. Das reicht wahrscheinlich nicht für jeden, weiß ich nicht genau, müsst ihr euch irgendwie teilen. Ihr müsst euch gar nicht reingucken, aber eigentlich sollte das an der Wand sein. Umgang mit Fehlern. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten 24 Stunden Nachrichten gesehen und gehört habt. Da ist ein iranischer Offizier in der Sorge um Angriffe vor den Amerikanern auf Teheran. Es ist höchste Alarmbereitschaft. Und er sieht einen Flugkörper zufliegen in der unmittelbaren Stadtnähe und startet die Luftabwehrrakete. 176 Tote. Er berichtet nachher, als ich gemerkt habe, was ich getan habe, wäre ich lieber tot gewesen. Warum ich diese Geschichte erzähle, ist, dass in meinen Augen einige Tage später, nämlich vor 24 Stunden, ein Wunder passiert ist, dass ein Moslem, der iranische Präsident, sich beim ukrainischen und beim kanadischen Volk entschuldigt für den Fehler. Umgang mit Fehlern. Jesus braucht uns brutto. Mit unseren Fehlern. Gott hat schon immer mit fehlerhaften und unvollkommenen Menschen gehandelt und Jesus macht es genauso. Und ich bin nicht sicher, ob wir das alle schon akzeptiert haben, dass Gott uns mit unseren Fehlern braucht. Und ich möchte heute dazu beitragen, dass wir dieses Leitbild in uns ausrotten, dass wir vollkommen sein müssen. Deswegen habe ich auch die Geschichte von mir erzählt. Weil ich weiß, dass ich auch mit meinen knapp 75 Jahren dieses Leitbild immer noch in mir habe. Das ist ein ewiger Kampf gegen den eigenen Vollkommenheitswahn. Gegen die eigene Scham, es sollte doch eigentlich besser gehen. Gegen den eigenen Perfektionswahn, in der Angst vor dem eigenen Versagen nicht gut genug zu sein, die Anerkennung zu suchen. In dem Umgang mit Fehlern gibt es in der modernen Projekt- und Softwareentwicklung eine einen guten Satz in der agilen Entwicklung, der heißt, wenn du zum Kunden gehst mit einem Produkt und dich nicht mehr schämst, bist du zu spät. Wenn du von Jesus erzählst und du hast das Gefühl, du kannst es noch nicht richtig und du wartest so lang, bis du dich nicht mehr schämst, über Jesus zu reden, bist du zu spät. Jesus sagt zu dir und zu mir, wie zu einem Kind, und das ist ein Bild, was Bruce Clouet gebraucht hat, jetzt lauf doch. Stellt euch vor, da ist Vater und da ist Mutter und da ist ein Kind und das Kind macht die ersten Schritte. Abstand zwischen den beiden 1-2 Meter. Der erste Schritt. Super. Zweiter Schritt, leichte Balance-Schwierigkeiten. Dritter Schritt, das Kind fällt voll auf die Nase. Wie reagieren die Eltern? Natürlich sagen sie nicht, ja, blöd, dass du hingefallen bist. Sondern sie sagen, toll, dass du 2 Schritte geschafft hast. Ich bin begeistert von dir. Macht nichts, dass du beim dritten hingefallen bist. Und was sagen sie als nächstes? Komm, mach es nochmal. Das sagt Jesus auch zu dir. Übrigens auch zu mir. Toll, Klaus, dass du die Predigt irgendwie hinbekommen hast. Mach doch nichts, dass du die Vorbereitungen 6-mal verschoben hast. Ich frage zurück, soll ich sie beim nächsten Mal wieder 6-mal verschieben? Antwort von Jesus, ist doch mir egal, Hauptsache du machst es. Okay, ist die Botschaft klar? Jetzt sind wir eigentlich schon mit dem, was ich zu sagen habe, fertig, aber jetzt fehlen nur noch die biblischen Belege. Ja, und jetzt wollen wir einmal durch die Bibel durchgehen. Und da kommt was ganz Interessantes. Wir fangen mal bei Mose an. Das war ein Typ voller Fehler. Mose 3, 7 bis 12. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage und ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land zu führen in ein weites, schönes Land. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh! Ich sende dich zu Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Antwort von Mose: Wer bin ich, dass ich zum Propheten gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte: Ich bin mit dir, ich habe dich gesandt. Erste Reaktion von Mose: Kein Bock. Interessant, wie bockig der da ist. Da hängt das Schicksal eines ganzen Volkes da und er sagt einfach, ich gehe nicht hin zum Chef des Landes. Stell dir vor, Gott sagt zu dir im Traum, steh auf und mach einen Termin mit Angela Merkel. Jetzt machen wir es mal ein bisschen einfacher, damit es realistischer wird. Geh und mach einen Termin mit dem Oberbürgermeister von Aachen. Und erzähle ihm, was für die Familien in dieser Stadt getan werden muss. Und was sagst du dann? Nee, ich nicht. Ich weiß jemand, der hat da einen besseren Zugang wie ich. Nimm den, aber doch nicht mich. Im zweiten Anlauf gibt Mose dann nach. Man sollte meinen, dass das für Mose eine Lektion gewesen ist. Und er hat das kapiert, das ist doch ein großer Mann Gottes, ne? Der Beste seiner Zeit, den es damals gab. Und dass er das für den Rest seines Lebens gewusst hat, weit gefehlt. Wenig später soll Mose zu seinem Volk reden. Gott sagt zu ihm, wenn sie dir nicht glauben und sich durch das erste Zeichen nicht überzeugen lassen, werden sie auf das zweite Zeichen hinglauben. Doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern, noch seit du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Der Herr entgegnete, Wer hat dem Menschen den Mund gegeben und wer macht taub und stumm stehen und blind? Doch wohl ich, der Herr. Einmal sagen, was Sache ist, ne? Komm mir nicht, du kannst schlecht reden. Wenn ich dir sage, du sollst reden, dann red. Haben wir ja gerade erlebt. Und es ist doch nicht völlig egal, ob du gut oder schlecht reden kannst. Ich, der Herr, bin der Herr. Geh also. Ich bin in deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Gott geht noch einen Schritt weiter. Du brauchst gar nicht nachdenken, was du sagst. Das gebe ich dir schon ein. Und was sagt Mose? Aber bitte, Herr, sende doch, wen du willst. Aber nicht mich. Bist du blöd geworden, Herr, mich zu senden? Kann doch nicht reden. Hast du nicht alle? Da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose. Da war Gott sauer. Da macht Gott eine glasklare Ansage. Klarer geht's gar nicht. Und Mose jammert, ich kann nicht reden. Gott faucht ihn an. Ich habe dir doch Vollmacht gegeben, was du kannst. Geh! Ist mir doch egal, was du willst. Du kannst schicken, wen du willst. Einen anderen, aber nicht mich. Gott ist stocksauer. Und was macht Gott dann? Der haut Mose nicht in die Pfanne. Der macht einen Kompromiss. Hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund. Ich aber werde mit deinem und seinem Mund sein und ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt. Und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich der Mund sein und du wirst für ihn Gott sein. Hammer, was? Der lässt dich nicht aus der Verantwortung raus. Also sei gewahr, wenn du dich drückst und wehrst. Kann schon sein, dass dein Gott dir immer an die Seite stellt, damit es nicht so schwierig ist. Aber aus der Nummer kommst du nicht raus. Gott hatte keinen Besseren als Mose. Und er hat ihn aus der Berufung nicht entlassen, trotz seiner Fehler. Gott bleibt dran, egal wie bockig du bist. Man könnte nun meinen, dass das sicher bei Jesus einen seinen Jüngern viel besser läuft. Neues Testament und Mensch ist erlöst, Jesus ist für uns gestorben, also muss doch eigentlich laufen. Ja, da wollen wir mal sagen, was mit dem Personal Jesus so passierte. Der hat doch nun die 12 Besten seiner Zeit so ungefähr herausgewählt. 12 Männer, von den Frauen hat man ja noch nicht berichtet, die waren sicher auch irgendwo dabei. Und das sind jetzt die, die müssten es doch eigentlich drauf haben, worum es geht. Lesen wir mal, Matthäus 16, 7 bis 9. Sie aber machten sich untereinander Gedanken und sagen, wir haben kein Brot mitgenommen. Als Jesus das merkte, sagte er, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Da muss man dazu sagen, das ist passiert, nachdem die Speisung der 5000 war. Also die Jünger hatten die Lektion, dass genügend Brot da war. Ein paar Tage später, und da waren keine 5000, da ging es nur um sie selber, oh, wir haben kein Brot. Nichts gelernt. Und deswegen sagt Jesus so scharf, begreift ihr nicht. Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote für 5000 und wie viele Körbe ihr eingesammelt habt? Das war die Lehrstunde Jesu. Und ein paar Tage später braucht es nur Brot für 12 oder für 5, wie viele auf der See waren. Oh, wir haben kein Brot dabei. Noch krasser wird es, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war und unterwegs nicht gerade freundlich in den Dörfern und Städten aufgenommen worden ist. Die Jünger hatten das jetzt gelernt. Sie hatten auch begriffen, wir haben Vollmacht. Und das, was Jesus tut, das können wir auch. Wir haben Macht über die Dämonen. Jesus kann Übernatürliches schaffen und wir haben auch die Vollmacht von ihm, Übernatürliches zu schaffen. Also dann mal ran. Lukas 9. Man nahm ihn aber nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes, also zwei von denen, das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Jesus sagte, da wandte er sich um und wies sie alle zurecht. Dieses Mal sind die zwei Jünger sauer. Sie haben ja so einen tollen Chef und der hat wieder eine tolle Rede geraten und die Leute bekehren sich einfach nicht. Die haben einfach nicht gemacht und nicht gehört, was Jesus sagt. Das ist doch eine Sauerei, da wollen die doch mal was erleben. Sicherheitshalber haben sie bei Jesus noch eine Genehmigung geholt, ob sie das Feuer vom Himmel herunterfallen lassen dürfen. Tolle Strategie. Wer sich nicht bekehrt, wird umgebracht. Das haben später auch andere zum Vorbild genommen. Übrigens der vielgerühmte Karl der Große in Aachen, der war da ganz groß mit. Jesus muss eingreifen, um einen großen Fehler zu verhindern. Das war also das Machtwort des Chefs. Ihr habt sie wohl nicht alle. Seid größenwahnsinnig geworden. Nicht verwunderlich, dass jetzt die Jünger sich mit der Frage beschäftigen, wer denn von den 12 auch Chef sein darf. Nicht Jakobus und Johannes haben da so den Kopf rausgesteckt, Initiative ergriffen und den 12, wir machen jetzt, wir erobern die Welt. Alle werden Jesus nachfolgen. Hat irgendwie nicht geklappt. Und es gibt also jetzt heftig Diskussionen. Matthäus 9. Sie kamen nach Kapernaum und als sie dann im Haus waren, fragte Jesus sie, worüber habt ihr denn auf dem Weg geredet? Sie schwiegen. Denn sie hatten miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Cheffrage. Am besten, man streitet über die Kompetenzen, wer besser ist wie der andere. Der klassische Machtkampf über die Pool-Position gibt es auch in Gemeinden. Und die Diskussion muss Jesus beenden, ziemlich rigide, mit einer klaren Ansage. Er setzte sich, rief die 12 zusammen, also nichts persönliche Ansage, schön öffentlich, so fast Gemeindeversammlung, und sagte, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Wie wir alle wissen, hat Jesus dieses Prinzip bis ans Kreuz durchgezogen. Sehr konsequent. Er hatte sicher die Hoffnung, dass seine Leute jetzt nach all dem Ding so weit waren, dass er in den kritischen Situationen seines Weges gute Weggefährten hat. Mal sehen, wie die besten Leute, die Jesus für die Nachfolge gefunden haben, sich dabei gemacht haben. Wir sind im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Also mit dem Wachbleiben zum Beten war das anscheinend nicht so das Ding der Top-Leute von Jesus. Vor einer Gebetsnacht ganz zu schweigen. Das Beten klappte nicht mal für eine Stunde. Jesus ist verzweifelt. Passiert auch schon mal ein Gemeindeleiter. Nichts Besonderes. Könnt ihr nicht mal eine Stunde wachen und beten? Wieder ging er weg zum zweiten Mal und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Zweite Gebetsstunde, gleiches Ergebnis. Die Kerngruppe Jesu, die seinen Job weiterführen sollte, schlief einfach. Was macht Jesus? Jesus gibt auf, um Gebetsunterstützung zu bitten und geht seinen Weg alleine weiter. Sagt auch was über Nachfolge. Da war der Punkt, wo Jesus nachfolgen musste, seinem Vater. Kleine Zwischenfrage. Wie oft schlafen wir ein, über einem Versprechen für jemand anderes zu beten? Bei mir kommt das ja häufig vor. Ich verspreche, ich werde jeden Tag für dich beten. Ne? Passiert doch schon mal. Ne? Ich habe mir schon mal angewohnt, dann diese Aussage immer zu begrenzen. Sag, ich bete mal die nächsten 4 Wochen jeden Tag für dich. Und dann habe ich es wirklich getan. Das Versprechen eingelöst. Jesus ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Schlafen wir immer noch und ruhen uns aus? schlafen wir immer noch im Wohlstand unseres Landes und ruhen uns aus mit einer 35-Stunden-Woche, während der Großteil der Menschen leidet, schlafen wir immer noch und sagen, Herr, soll ein anderer machen, nicht ich. Du hast bessere Leute wie mich. Schlafen wir immer noch und streiten um unsere Arbeitsplätze und Positionen am Arbeitsplatz und Beförderungen, weil uns der Weg des Dienens zu unbequem ist? Warum erzähle ich das? Wir sind in guter Gesellschaft. Die besten Leute Jesu waren nicht besser wie wir. Das ist Reich Gottes. Nicht die Top-Leute, die alles können. Als Jesus dann gefangen wurde, wurde es noch heftiger. Stellt euch vor, euer Gemeindeleiter wird gefangen genommen, verhaftet. Im Falle Jesu, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die weitere Geschichte kennt ihr dann mit Petrus und Hahnkräht und alles, das ist eine längere Geschichte, die lasse ich jetzt alles weg. Sie wollten mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Wir sollten meinen, dass jetzt mit dieser Geschichte eigentlich es besser wurde nach der Auferstehung. Aber so richtig hat das nicht geklappt. Markus 16, 14. Nach der Auferstehung erschien Jesus auch den 11, als sie bei Tisch waren. Das ist unglaublich, wenn man das mal so liest. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, wie bei Mose, weil sie denen nicht glaubten, die ihnen nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Typisch. Wir haben gerade erlebt, wie ein Mensch von Jesus bekehrt wurde, weil Jesus zu ihm gesprochen hat durch den Mond und durch das Licht, das hereinkam. Und die noch Zweifel haben an der Gegenwart Jesus. Glaubt ihr das, was er erlebt hat, dass Jesus da ist? Oder muss Jesus so lange an euch arbeiten, bis ihr es selber erlebt? Und wenn ihr es nicht glaubt, kein Problem. Das war bei den Jüngern auch so. Die haben auch nicht geglaubt. Und dann sagt er, und das ist für mich die aufregendste Stelle in der ganzen Bibel, dann, nach diesem Fiasko in der Auferstehung, sie glauben nicht, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Was für ein Satz. Wir lesen immer nur den ersten Teil, verkündet das Evangelium. Da steht aber der ganzen Schöpfung. Geht. Wir sollen das Evangelium nicht nur hinaustragen zu den Menschen, sondern auch in die ganze Schöpfung, in die Natur, in die Betriebe, in den Staat, in die Schulen. Das ist alles Schöpfung Gottes. Obwohl wir noch gar nicht richtig glauben. Denn das könnte ja sein, das stimmt ja gar nicht. Hat ihn nicht interessiert. Geht! Jesus beauftragt uns also die zentrale Gruppe Menschen, die ziemlich elementare Sachen immer wieder nicht in die Reihe bekommen hat. Unglaube, Verstocktheit, Rivalität, Eifersucht, Herrschsucht. Das ist die Botschaft. Jesus braucht uns brutto mit unseren Fehlern. Gott hat schon immer mit unvollkommenen und fehlerhaften Menschen gehandelt. Er hat keine besseren. Er hat keine besseren wie dich und keine besseren wie mich. Und die großen Lichtgestalten, die ihr irgendwo lest, auch waren genauso wie du, nicht besser. Und er will es mit dir machen und mit mir. Okay, wie ging es denn dann weiter nach der Himmelfahrt? Große Aufbrüche in der Urgemeinde. So ganz hat das auch in der Urgemeinde dann nicht geklappt, hatte ein paar heftige Folgen. Apropos Urgemeinde. Renate, meine Frau und ich haben in einer solchen Urgemeinde angehört, übrigens Birgit Schindler teilweise auch, die wir in den 68er Jahren gegründet hatten und nach 15 Jahren zerbrach. Unser materieller und seelischer Trümmerhaufen war richtig groß. Und in der Not haben wir dann zwei erfahrene Seelsorger gefragt, welche Fehler wir gemacht haben. Deren Antwort: Es war alles richtig. Ihr wolltet nur zu viel auf einmal und das in zu kurzer Zeit. Kleiner Fehler mit fatalen Folgen. Gott hat keine besseren Leute. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes damals verwechselt mit der Macht des menschlichen Wollens. Kommt schon mal vor. Hat Gott aber nicht interessiert. Renate und ich waren 5 Jahre sauer, wir wollten nicht mehr. 10 Jahre später rückblickend war uns klar, er hat uns wieder auf den gleichen Weg geschickt. Er hat nicht locker gelassen. Er hat Kompromisse gemacht, hat uns eine andere Lebensumgebung gegeben. Er hat uns nicht das Gleiche machen lassen. Aber der Ruf und der Auftrag, den wir hatten als Ehepaar, völlig identisch. Da ist er nicht diskussionsbereit. Diese Konflikte, die darin bestanden, dass wir auch unterschiedliche Auffassungen davon hatten, wie man denn Reich Gottes im Einzelnen zu realisieren sollte. Erst das Geld zusammenlegen und dann beten oder erst beten und dann das Geld zusammenlegen. An solchen Banalitäten haben wir uns zerfleischt. Auch nichts Neues. Das war bei Petrus und Paulus ähnlich. Und da gibt es eine tolle Stelle. Petrus und Paulus waren ja dann international aktiv, außerhalb von Israel, auch in Antiochia. Und da war eben Petrus vor allem als Jude aktiv und der Heiden. Dann kommt Petrus nach Antiochia und ich bin ihm offen entgegengetreten, schreibt Paulus, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich Leute aus dem Kreis um Jakobus eintrafen, pflegte er zusammen mit den Heiden zu essen. Da traf Jakobus ein und dann hat er sich sozusagen wieder diszipliniert, schön nach Linie. Nach ihrer Ankunft zog er sich von den Heiden zurück und trennte sich von ihnen, weil er die Beschnittenen fürchtete. Ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei verwirrt wurde. Also da geht es um richtig oder wahren Glauben. Aber als ich sah, dass sie nicht geradlinig auf die Wahrheit des Evangeliums zugingen, sagte ich zu Kephas in Gegenwart der alle, wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Wie könnten wir als Vineyard-Gemeinde die anderen Gemeinden zwingen, so zu leben wie wir? Geht nicht. Und Sie können auch keinen überzeugten Katholiken dazu komplimentieren, so zu leben wie Vineyard. Trotzdem ist es ein Herr. Das sind wieder die uralten Fehler. Plötzlich hat im Fall von Petrus und Paulus die nationale Herkunft mehr Bedeutung wie das Christsein. Plötzlich geht es um die völkische Zugehörigkeit, Jude, nicht Jude. Und Paulus riskiert alles im Streit mit Petrus. Paulus wurde dann der Global Player für das Evangelium, der das bis Rom gebracht hat. Aber diese Bindung an das Nationale, das erleben wir auch in unseren Tagen. Plötzlich wird Christsein wieder mit Nationen verknüpft. Wie damals. Aber Paulus geht weiter. Er geht nach Rom. Ein Weltreich bricht zusammen. Unter dem Einfluss des Christentums. Und witzigerweise sollte man doch nun meinen, dass die Kirche sich weiterhin auf Paulus gründet. Nee. In Rom wird dann Petrus der weitere Gründer der Kirche. Nach allen Erkenntnissen, die wir heute haben, war Petrus nie in Rom, sondern Paulus. Das heißt, alles, was da so an Gräbern oder sowas ist, stimmt wahrscheinlich nicht. Es ist Gott völlig egal. Menschen machen Fehler. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist nicht sein Punkt. Er hat keine besseren. So geht die Geschichte weiter mit Menschen, die Fehler machen, voller Unvollkommenheit. Ist es nicht großartig? Ist es nicht unglaublich, dass wir nicht vollkommen sein müssen, Wir sollen nur vollkommen in der Umkehr sein. Nicht vollkommen im Tun. Vollkommen in der Umkehr. Vollkommen in der Umkehr zu Jesus, wenn wir Fehler gemacht haben. Wir können dann einfach auf Jesus zugehen wie ein Kind und sagen, oh, so wie wir es gerade gehört haben. Scheiße, falsche Gedanke. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, wir haben nachher Abendmahl, kannst du gleich in Ordnung bringen. Du musst nicht vollkommen sein. Keine Angst, dass du den Fehler nochmal machst, nicht der Punkt. Kehr um und mach die zwei Schritte des kleinen Kindes. Vielleicht schaffst du den dritten, aber geh. Jesus hat keine besseren wie dich. Jesus freut sich über jeden einzelnen Schritt. Und wenn wir fallen, hilft er uns auf. Und wenn es sein muss, hebt er uns auf und trägt uns auch über die längere Strecke. Das ist unsere Berufung, als Menschen mit Fehlern und Kanten vorwärts zu gehen. Den Weg, den Gott uns anbietet oder den er von uns erwartet. Egal wie niedrig du dich fühlst. Wir könnten jetzt sicher mal so uns alle in eine Reihe stellen, so der Reihe nach, wer fühlt sich hier am niedrigsten und elendesten? Und das wahrscheinlich würde dann der Kampf um die besten Plätze entstehen, wer fühlt sich am elendsten oder am niedrigsten? Ja, ich spreche jetzt die Top-10-Leute an, die sich am niedrigsten fühlen, die also in dieser Reihe da vorne sich um die besten Plätze der Niedrigkeit und des Elendes, was sie haben, haben. Egal wie niedrig du dich fühlst, Gott hat dich erwählt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und er sagt dir, ich habe dich je und je geliebt. Ich sehne mich nach dir. Du bist in meinen Armen geborgen. Und dann kommt ein kleiner Absatz. Deshalb, geh und tu, was ich dir gebiete. Es kommen jetzt noch zwei Stellen, die noch ein bisschen zusammenfassen. Aus Korintherbrief, seht doch auf eure Berufung, Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Wenn wir anfangen, das zu leben, hören wir auf, uns selber zu verkündigen, sondern verkündigen Jesus Christus und durch unser Leben an allen Orten, an denen wir sind. Und 1. Korintherbrief 4,7, wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Und wenn das so ist und in der Finsternis deines Herzens Jesus aufleuchtet, dann strahlt dein Gesicht das Antlitz Jesu wieder. Und wer dich ansieht, sieht das Strahlen Jesu in deinem Gesicht. Und dieses Übermaß von Kraft kommt immer von Jesus und nicht von dir. Amen.